Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Brand Trust Talks Weekly mit einer Spezialepisode und vor allen Dingen einer sehr beliebten Spezialepisode, weil er ist sowas wie unser persönliches Inventar schon bei Weekly. Wir kommen eigentlich jede halbes Jahr eigentlich mal zusammen, digital meistens, jetzt zum ersten Mal persönlich. Mir gegenüber sitzt nämlich Professor Carsten Baumgart. Grüß dich, Carsten.
Ja, hallo Colin und schön, dass wir uns so mal endlich persönlich sozusagen bei dem Podcast austauschen hier.
Ja, da sind wir jetzt auch sehr gespannt. Du bringst ja immer ein paar spannende Berichte aus der Wissenschaft und gleichzeitig der Praxis mit und da gebe ich direkt den Ball rüber. Warum sage ich Wissenschaft und Praxis?
Ja, das ist jetzt mittlerweile ja schon fast ein Dauerprojekt. Ich habe ja vor einigen Jahren das Projekt gegründet Brückenbau Marke und da ging es letztlich darum, diese Kluft zwischen Praxis und Wissenschaft zu schließen und macht es insbesondere dadurch, dass ich eben Wissenschaft so darstelle, dass sie verständlich ist, also wissenschaftliche Artikel aus Journals, aus Whitepapern, von Konferenzen und sie so aufbereite, dass sie eben zugänglich sind, dass Praktiker sie in 5 bis 10 Minuten verstehen. Das war erstmal ein Instagram-Kanal, dann ist es ausgeweitet worden auf eine schriftliche Version in der Zeitschrift. Dieses Jahr haben wir dann auch eine Suchfunktion eingeführt, dass man das sozusagen bei uns auf der Webseite nach Begriffen suchen kann, wenn man sagt, ich möchte jetzt Episoden finden zum Thema Markentransfer oder zum Thema Markenarchitektur oder zum Thema Markenwirkung, dann kann man die dort entsprechend suchen, was dann ein bisschen benutzerfreundlicher ist als auf so einer Social-Media-Plattform und machen das eben auch über Live-Vorträge bei dir im Podcast und überall, dass wir dieses Thema eben wissenschaftliche Forschung so aufbereiten, dass man sie nachvollziehen kann, verstehen kann, interessant findet und dann eben auch sagt, okay, vielleicht ist das wirklich mal interessant, das Original zu lesen.
Exakt, sehr gut und da wollen wir auch gleich drauf eingehen. Wie gesagt, du bist ja glücklicherweise alle halbe Jahre da. Wir machen immer noch eine Abschlussfolge so um Silvester herum. Wir haben jetzt 3 Themen für heute vorbereitet. Ich will einmal kurz einen Überblick geben, um was es heute geht im weitesten Sinne. Ich werde aber noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, unser erstes Thema ist so ein klassisches Thema, wo sehr viel immer drum diskutiert wird. Aber da hast du tatsächlich nochmal so eine interessante Untersuchung und Studie dabei. Dann haben wir etwas, was so die letzten Jahre einen gewissen Hype auf jeden Fall hat, auch nach wie vor einen Hype hat. Aber da gibt es so einen Bias, nämlich den Attitude-Behavior-Gap, auf den wir dann gleich eingehen wollen. Und diejenigen, die sich damit auskennen, werden direkt wissen, worum es dann eigentlich geht. Und zu guter Letzt beim 3. Thema kommen wir auf etwas zu sprechen, was gerade wahrscheinlich definitiv einen Hype hat. Auch da kann man sich wahrscheinlich jetzt schon denken, worum es geht. Und da werden wir nochmal so ein bisschen auf dieses Thema und diese Technologie vor allen Dingen schauen. Ja, Carsten, unser erstes Thema, ich habe es ja eben schon gesagt, das ist irgendwie so ein Klassiker-Thema, wenn man das Wort hört, aber gleichzeitig vielleicht etwas, was ja, wo man sich nach wie vor die Frage stellt, was müssen wir denn eigentlich in dem Bereich machen? Und das Klassiker-Thema möchte ich mal so übertiteln, wie du es auch vorgeschlagen hast, nämlich mit dem Thema Markentransparenz. Erzähl mal, was hast du da im Gepäck?
Ja, da ist ein ganz interessanter Artikel jetzt gerade erschienen im 2024 im Journal of Business Research, also ein Top-Journal im Marketing und im Management. Und im Prinzip die Grundidee ist erst einmal zu sagen, okay, Markentransparenz gibt es in 2 Formen, nämlich einmal eine objektive Markentransparenz, also wie viel Informationen man tatsächlich zur Verfügung stellt, wie man sie finden kann. Das ist ja gerade so, wenn man über Nachhaltigkeitsberichte, da steht ja unendlich viel an Informationen drin. Und das Zweite, und das ist das Entscheidende, weil es geht um ein Markenthema und das ist immer ein Konstrukt, was in den Köpfen von Konsumentinnen stattfindet. Und da geht es letztlich darum, wie das wahrgenommen wird, die subjektiv wahrgenommen. Ne? Und daraus haben sie dann ein Modell entwickelt und haben gesagt, im Prinzip aus Konsumentensicht, die entscheidende Größe, ob eine Marke als transparent wahrgenommen wird, entsteht eigentlich aus 2 Größen, nämlich einmal sozusagen, sie haben das genannt, die Informationsverfügbarkeit. Ja, da haben sie gesagt, okay, also subjektiv sind genug Daten vorhanden aus Sicht der Konsumentinnen und sind sie auch leicht zugänglich, also dass man sie auch findet im Internet oder auf der Webseite oder für Verpackung. Und das ist aber erstmal nur die Voraussetzung und dann ist die eigentliche Markentransparenz im engeren Sinne, sagen sie, die entsteht eigentlich aus der Klarheit. Also ob die Konsumenten sagen, ich verstehe sehr einfach die Daten. Da geht es zum Beispiel darum, wenn ich Informationsgrafiken verwende, dass sie auch verständlich sind, dass sie Zahlen verständlich sind, dass ich sie irgendwie einordnen kann. Das Zweite ist Objektivität. Darunter verstehen sie, dass es ausgewogen ist. Also nicht, dass sie wirklich objektiv richtig sind, das sollte es auch sein, sondern dass eben auch mal was Negatives oder eine Herausforderung beschrieben wird. Oder wenn es gerade eine Krise gibt, dass man eben ehrlich darüber berichtet. Und das Dritte haben sie als Proaktivität bezeichnet. Da geht es letztlich darum, dass eben Marken nicht kommunizieren, weil sie müssen, sondern weil sie freiwillig über das, was gefordert wird, hinausgehen und es auch einfach zugänglich machen. Und daraus haben sie eben eine Skala entwickelt, die eben auch eingesetzt werden kann, beispielsweise wenn Firmen selbst mal die Wahrnehmung ihrer Markentransparenz messen wollen oder auch allein diese 5 Facetten verwenden können, um einfach mal selbst zu evaluieren, ob ihre Kommunikation nicht nur sozusagen objektiv alles zur Verfügung stellt, sondern tatsächlich auch so wahrgenommen wird, weil das ist die entscheidende Größe. Und das haben die im Prinzip dann auch nachgewiesen, dass ja okay, diese wahrgenommene Glaubwürdigkeit hat dann eine positive Auswirkung auf die Einstellung gegenüber der Marke und letztlich auch das Kaufverhalten.
Sensationell, weil der für mich entscheidende Punkt ist, ich finde diese Kriterien erstmal sehr, sehr logisch und nachvollziehbar. Und so aus meiner Intuition, vielleicht auch mit einer Praxisbrille, hätte ich jetzt auch gesagt, das sind so die Themen, die man eigentlich vorwegstellen sollte. Ne? Also klar, eine Klarheit, das ist vorhin auch schon im Vorgespräch so gesagt, so egal, aus welchem Beritt du gerade kommst, wenn du das erstmal nicht verstehst, so diese Grafik, dann ist das schon mal so ein Minuspunkt sozusagen. Ne? Dann kann diese Transparenz oder diese Wirkung der Transparenz gar nicht entstehen und dementsprechend kein positiver Rückschluss auf die Marke. Und dann gleichzeitig diese Proaktivität, diese Objektivität und auch die, also so die ich habe das glaube ich vorhin anders dargestellt, aber für mich war es dann so unter Authentizität, Echtheit, so habe ich es mal so für mich übersetzt, im Sinne von auch es muss einfach, nachvollziehbar sein und du musst es einfach auch mit der Marke verbinden können. Und das finde ich sehr passend. Von daher eigentlich eine wunderbare Studie, wo man auch wieder sieht, so Brückenbau, was hat es für eine Stärke? Du kriegst so für die Intuition, die vielleicht jeder Marketier so in sich trägt, wie muss ich das eigentlich machen, kriegst du jetzt die studienrelevante Basis dahinter gelegt, dass das wirklich einen Return hat im Optimalfall.
Ja, wobei ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen weiter, weil ganz häufig wird dann im Prinzip die Nachhaltigkeitskommunikation zum Beispiel von einer Nachhaltigkeitsabteilung gemacht, die versucht sehr genau die Daten zu beschreiben und sehr ausführlich zu belegen. Und das kann sogar als wenig transparent wahrgenommen werden, weil es im Prinzip ein Zahlendschungel ist. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch über den kommunikativen Aspekt von Nachhaltigkeit nachdenkt. Also dass man nicht nur sagt, okay, wir machen jetzt eine grüne Kampagne, sondern wie bereite ich eigentlich die Informationen auf, auch für verschiedene Zielgruppen, die vielleicht eine unterschiedliche Informationstiefe auch haben wollen, dass sie tatsächlich immer als klar verständlich wahrgenommen werden, dass sie als ausgewogen wahrgenommen werden, also nicht sozusagen als Werbespruch wahrgenommen werden und dass sie tatsächlich auch eben etwas Add-on kommunizieren. Ich glaube, das ist schon wichtig zu verstehen, dass eben Marketing auch eine andere Aufgabe hat, als nur irgendwie eine grüne Kampagne zu machen, sondern auch zu helfen, Kommunikation so aufzubereiten, dass sie eben als transparent wahrgenommen wird.
Das heißt, wenn wir es jetzt zusammenfassen würden, diesen Punkt so als Punchline nochmal, wenn du sagst, okay, wenn ich das tue, führt das gleich zu was, wie würdest du es zusammen dichten?
Na, ich glaube, es sind zwei Punkte. Erster, ich kann damit Transparenz überprüfen und zwar aus einer Konsumentensicht, also nicht aus meiner eigenen Sicht, weil ich verstehe vielleicht mein Produkt bis ins Detail, weil ich lebe ja jeden Tag damit als Marketeer. Und zum anderen ist, dass diese wahrgenommene Transparenz ein wichtiger Treiber ist, eben um tatsächlich ein wahrgenommenes oder ein Nachhaltigkeitsimage zu erreichen und das eben dann auch zu Kaufhalten führt.
Das ist so eine perfekte Zusammenfassung, wie ich finde, warum man sich dem Thema auf jeden Fall zuwenden sollte. Und das Wort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, das führt uns jetzt nämlich auch zum zweiten Thema für heute. Ja, da steigen wir ein mit dem Klassiker Attitude Behavior Gap, was sich ja oftmals oder wahrscheinlich vielleicht auch exklusiv im Bereich der Nachhaltigkeit tummelt. Und auch da hast du eben etwas mitgebracht, was jetzt so wirklich auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert ist, vielleicht auch ausgehend von der Transparenz. Aber was hast du da im Gepäck zum Thema Nachhaltigkeit?
Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Dieses Attitude Behavior Gap ist, glaube ich, nicht nur nachhaltigkeitsbezogen, sondern es gibt zum Beispiel auch im Datenschutz. Ja, alle schreien nach Datenschutz und trotzdem ist das Verhalten dann ganz anders. Ja. Im Augenblick wird das auch im KI-Bereich diskutiert, dass man sagt, ja, alle wollen irgendwie Transparenz darüber haben, dass es KI-generiert ist, damit sie ihr Verhalten verändern, aber die Studien zeigen, dass das wohl nicht zu einer Verhaltensveränderung führt. Also das gibt es öfters. So, und jetzt hier ganz konkret geht es eben darum, dass es eigentlich sowas wie sagen wir mal, nicht rationales Kaufverhalten gibt, dass also irgendetwas nicht zusammenpasst und damit eben schwierig wird zu prognostizieren, wie eigentlich Nachhaltigkeitsaktivitäten eines Unternehmens interpretiert werden und zu dem sie wirken. Und ich habe eine Studie mitgebracht aus dem Journal of Consumer Research, das ist einer unserer A-Plus-Journals im Marketing, natürlich mit Fokus auf Consumer Research, also Konsumentenverhalten aus dem Jahre 2023. Und die haben eben gezeigt, dass objektiv schlechtere Verpackungen subjektiv nachhaltiger wahrgenommen werden. Und was sie untersucht haben in einer Vielzahl von Studien, wie werden eigentlich Verpackungen wahrgenommen, die eine Kunststoff- oder Plastikverpackung haben, zum Beispiel eine Zahncreme, und dann in einer Pappumverpackung noch eingepackt sind. Und wie wird die eigentlich wahrgenommen im Vergleich zu einer nur Kunststoffverpackung? Und sie haben im Prinzip diesen Bias nachgewiesen, dass im Prinzip die Leute eine Heuristik verwenden, nämlich dass Kunststoff ist gleich schlecht und Pappe oder Papier ist gleich gut, weil es ist ja irgendwie ein Naturprodukt. Und dementsprechend wird die Verpackung, die aus Kunststoff und Papier besteht, obwohl sie objektiv viel schlechter ist in der Nachhaltigkeit, weil es ja zwei Verpackungen sind, besser wahrgenommen werden in Bezug auf Nachhaltigkeit und dann auch nachgeordnete Größen wie Einstellungen und Kaufabsichten und Preisbereitschaften als die Kunststoffverpackung alleine. So, und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich sage, ich möchte sozusagen objektiv eine bessere Nachhaltigkeitsleistung anbieten, indem ich zum Beispiel die Verpackung reduziere, indem ich zum Beispiel die Umverpackung weglasse, werde aber dadurch sozusagen abgestraft, weil die Konsumenten mein Produkt, meine Marke als weniger nachhaltig wahrnehmen. Ja, das ist ja ein Widerspruch in sich. So, das haben sie erstmal nachgewiesen in unzähligen Studien, haben auch nachgewiesen, dass dieser Effekt besonders stark ist, wenn man die Kunststoffverpackung sieht. Ja, also wenn man sozusagen nicht aufmachen muss und die Kunststoffverpackung drin sieht, sondern irgendwie nur ein Fenster drin ist. Sie haben auch gezeigt, dass wenn der Pappanteil besonders groß ist, also noch größere Verpackung, dann wirkt das noch nachhaltiger, weil dann dieser Effekt sozusagen Pappe ist das dominierende Verpackungsmaterial stärker durchschlägt. Und dementsprechend ist es tatsächlich eine Herausforderung, wenn ich sozusagen Verpackungsreduzierung vornehme, ob das tatsächlich nicht sogar zu einer negativen Wahrnehmungswirkung führt. Und das ist eben sozusagen so ein Bias, ja, und einer von vielen Bias, der eben dazu führt, dass es eben nicht so einfach ist, nachhaltiges Konsumverhalten zu erklären. Und sie haben aber dann auch gezeigt in einer letzten Studie, dass es möglich ist, durch einen expliziten Hinweis, wo man sagt, okay, so ein staatliches Siegel verpackungsreduziert oder ähnliches, die Konsumenten darauf aufmerksam zu machen und zu erklären. Und das wirkt dann eben, dass dieser Bias nicht mehr ganz so stark ausgeprägt ist. Also man kann es auch kommunikativ durchaus lösen.
Mhm. Trotzdem stellt mir so die Frage, was das Ende der Fahnenstange ist. Also eine Möglichkeit ist jetzt, das ein bisschen einzudämmen durch die entsprechende Kommunikation. Aber wo endet das dann am Ende? Also werden wir jetzt trotzdem dann irgendwie einen entsprechenden Wandel sehen, weil da treffen ja Zielkonflikte auf sich. Ne? Also die Reduktion von Verpackung trotzdem und gleichzeitig irgendwie die Notwendigkeit, natürlich möchte ich mein Produkt dann weiterhin verkaufen. Was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln?
Also ich glaube, die Grundaussage von dem Artikel ist erstmal folgendes, ganz stark darüber nachzudenken, wie wirkt das eigentlich, was man da tut. Also nicht zu sagen, ja, objektiv ist das die bessere Lösung, sondern auch mal zu gucken, wie das eigentlich wirkt und ob man diese Wirkung irgendwie beeinflussen kann durch eine Transparenz, durch ein Siegel, durch Aufklärung, whatever. Weil am Ende des Tages geht es natürlich darum, Verpackungsmüll zu reduzieren. Ja, zwar hat Verpackung auch noch viele weitere Funktionen wie Schutzfunktionen und wie Kommunikationsfunktionen. Dementsprechend muss man auch gucken, ob die anderen Funktionen damit sozusagen negativ beeinflusst werden. Aber grundsätzlich ist natürlich aus einer ökologischen Sicht ganz klar Verpackungsreduktion oder Verpackungssubstitution durch besseres Material, also durch ökologisch besseres Material. Aber man sollte dabei nie vergessen, wie wirkt das eigentlich? Ja? Weil auch die Haptik von Oberflächen hat eine Wirkung etc. Und deshalb wird noch einmal, so ähnlich wie eben schon mal gesagt, es ist wichtig, glaube ich, objektiv nachhaltig zu denken und zu arbeiten und gleichzeitig immer die psychologischen Wirkungen berücksichtigen. Und deshalb muss Marketing viel stärker auch darüber nachdenken und nicht nur sagen, wir sind jetzt irgendwie, müssen das in eine Werbekampagne übersetzen, sondern eben auch versuchen zu erklären, wie eigentlich so etwas wirken kann. Also wie so der Botschafter, der Anwalt für den Kunden zu werden und zu sagen, okay, die Verpackung wird aber schlechter wahrgenommen. Wir müssen das irgendwie anders lösen.
Das wäre eine sehr gute Aussage, dass man eben sagt, wenn wir jetzt in Richtung Verpackung denken, aus Kundensicht stark denken, Anwalt des Kunden werden und dann in die Diskussion eigentlich reinstarten, was das für die Verpackung bedeutet. Und dann siehst du ja, wie ich vorhin gesagt habe, auch gibt es gewisse Zielkonflikte, aber vielleicht auch gewisse Pole, die man in irgendeiner Form miteinander verbinden muss. Also wie ist die beste Reduktionsmöglichkeit? Wie kannst du es auch objektiv nachhaltig machen? Aber wie kannst du vielleicht auch neben den Funktionen, die du auch besprochen hast, also Schutz von Produkten, Diskussion haben wir bei Milka gerade mit den Papierverpackungen, die sie jetzt auch ja diesen Test eben machen und sagen, okay, bleibt unsere hochwertvolle Schokolade aus ihrer subjektiven Sicht, bleibt in der Papierverpackung eigentlich gut konserviert, Geschmack etc. Aber gleichzeitig dann natürlich trotzdem ja auch für den Kunden einen großmöglichen Nutzen darzustellen. Sehr gut nachvollziehbar auf jeden Fall und auch eine sehr schöne Punchline, wie ich finde. Also Verpackung aus Sicht des Kundendenken und Marketing oder Verpackungsspezialisten müssen zum Anwalt des Kunden auch werden. Anwalt vielleicht, ich überlege mir gerade irgendeine blöde Überleitung zum nächsten Thema. Nee, also vielleicht brauchen wir bei dem Thema ein paar Anwälte, vielleicht sind wir auch darüber schon hinweg. Wir kommen mal zum nächsten Thema. Weil da sind wir bei ja dem vielleicht trotzdem nach wie vor aktuellen Hype-Thema dabei. Interessiert mich auch gerade so ein bisschen deine Sichtweise gerade. Du bist ja da sehr bewandert im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das soll es auch sein. Deswegen fangen wir mal mit deiner Einschätzung ein. Wo siehst du das gerade so im, sag ich mal, Hype- oder auch Lebenszyklus vom Thema KI?
Ja, also ich predige das ja schon länger. Wir haben ja so ein Format, das nennt sich KI-Garage für Marke auch, wo wir jeden Monat sozusagen über das Thema auch sprechen. Und am Anfang haben wir ganz stark über Tools gesprochen. Noch ein Tool und was kann das Tool und das nächste Tool und so weiter. Und hatten auch Gäste immer sozusagen aus der Tool-Ecke, ja, die einen ein Tool vorgestellt haben. Und seit ungefähr einem Jahr sind wir viel stärker dabei zu sagen, wir müssen viel stärker über den Use Case nachdenken. Also wir müssen darüber nachdenken, wir haben, was weiß ich, Positionierung als Fragestellung in der Markenführung. wie können wir eigentlich Tools dafür einsetzen, um das zu unterstützen? Und welche Tools können wir kombinieren? Und so gehen wir im Augenblick jede einzelne Markenfragestellung durch. Also was ich Beurteilung von Live-Kommunikation, was weiß ich, Flagship-Stores, wie kann man dafür KI-Tools nutzen? Wie kann man das für Positionierung nutzen? Also im Prinzip ist der Use-Case viel wichtiger. Und dann hat es auch viel mit Verständnis zu tun, was ist eigentlich die eigentliche Fragestellung und nicht sozusagen, was kann das Tool? Ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, gerade das, was auch die Unternehmen lernen müssen, weil die natürlich in den letzten ein, zwei Jahren auch sehr viel, ja, die Mitarbeiter müssen mal mit den Tools spielen, ja, und haben irgendwie witzige Bilder kreiert und irgendwas gemacht damit. Jetzt ist aber viel wichtiger zu sagen, okay, wir haben eine konkrete Fragestellung, keine Ahnung was, wir wollen in 50 Ländern Kommunikation ausspielen, wie können uns KI-Tools dabei helfen? Oder auch nicht. Ja, also sozusagen, wo sind wirklich tatsächlich die Grenzen und Einsatzgebiete für einen ganz konkreten Bereich, weil sonst gibt es keine Quick Wins und ohne Quick Wins wird es dann irgendwann nach unten gehen, also wird es keine Relevanz mehr haben. Das war okay, dass man diese Experimentierphase hat. Wir müssen aber jetzt in eine Phase kommen, die immer noch anstrengend ist, weil sich eben sehr schnell diese Technologie dreht. Wir müssen jetzt in die Phase kommen und sagen, okay, wir haben wirklich Business Cases, wir haben Fragestellungen im Markenbereich oder auch in anderen, aber ich bin halt im Markenbereich unterwegs und die können wir besser oder anders lösen mit einer KI-Unterstützung.
Dann lass uns mal in ein Thema davon reingehen, weil du hast so KI, Künstliche Intelligenz in Bezug auf das Thema Kreativität mal mitgebracht. Erzähl mal.
Ja, also im Prinzip ist es ja, man kann jetzt KI in ganz verschiedenen Stellen im Markenbereich einsetzen, ob es jetzt für analytische Fragestellungen ist, ob es dann im Prinzip diese Textgenerierung ist, die ja über ChatGPT sehr lange, sehr stark die Diskussion dominiert hat. Und in letzter Zeit wird aber eher auch diskutiert, ob es eben auch wirklich in echten kreativen Aufgabenfeldern der Markenführung eine Rolle spielt. Und ich habe jetzt einfach mal so drei Beispiele mitgebracht von Studien. Die einen haben mal sozusagen im Bildbereich sich das angeschaut. Die haben Text-Bild-Lösungen genommen. Also das heißt, man schreibt einen Text als Prompt und daraus wird ein Bild kreiert, wie das bei Midjourney, Stable Diffusion, Daily und so weiter ist. Und haben das verglichen sozusagen mit menschlich kreierten Bildern und zwar im Bereich Kommunikation, insbesondere Social-Media-Posts. Und haben dann im Prinzip in der Studie 13 verschiedene Text-zu-Bild-Lösungen genommen, KI-Lösungen genommen und haben die verglichen mit realen Posts, also mit realen von Menschen erstellten Bildern. Und zeigten eben, dass in einer Studie, haben mehrere Studien durchgeführt, in einer Studie zeigten sie eben, dass 9 der 13 berücksichtigten KI-Lösungen bessere Ergebnisse bei der Klick-Zu-Rate zum Beispiel erreicht haben. Also die haben das wirklich geschaltet dann auf Social-Media-Kanälen. Das heißt, diese Text-zu-Bild für sehr, sehr einfache Bilder, weil es sind ja nicht wahnsinnig komplexe auf einer Social-Media-Plattform, sind die durchaus nicht nur viel schneller, sondern auch durchaus effektiver.
Was ist der Grund dafür?
Naja, also ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund, und das ist im Augenblick, was auch diskutiert wird, was macht eine KI? Sie reproduziert das, was sozusagen die meisten schon gesehen haben. Also das, was vertraut ist. Ja, so. Und dementsprechend, wenn die Fehler raus sind, die ja die ganze Zeit, viele Monate diskutiert wurden, dass irgendwie statt 5 Finger 6 Fingern war und so weiter, ja. Das ist ja mittlerweile gelöst zum größten Teil. Jetzt geht es aber darum, dass man im Prinzip die auf der Basis des Textes etwas produzieren, was sehr ähnlich ist, was man schon tausendmal gesehen hat. Und das Vertraute ist beliebter. Ja, da gibt es einen Mere-Exposure-Effekt, schon vor 80 Jahren ungefähr erforscht worden oder 70 Jahren erforscht worden. Und das ist halt auch hier. Da kann man dann fragen, ob es tatsächlich kreativ ist oder ob wir ganz neue Bilder wo ganz anders her brauchen. Aber erstmal sozusagen für die Standardbilder, wo wir eigentlich nur Klick-Zu-Raten haben wollen, ist es durchaus ein sinnvoller Ansatz. Und gleichzeitig zeigt sich auch, dass insbesondere diese Stable-Diffusion-Modelle, das sind Open-Modelle, also die sind jetzt nicht sozusagen mit Bezahlfunktionen, sondern die kann man selbst anpassen, die überlegene Modelle im Augenblick sind.
Ich mache das nachher nochmal rund, weil mich dann auch interessiert, wohin uns das so grundsätzlich führt aus deiner Sicht. Aber du hast noch zwei andere Themen mitgebracht, sozusagen zum Thema KI und Kreativität.
Ja, eine zweite Studie, die fand ich aus unterschiedlichen Gründen gut, die ist auch 2023 erschienen. Als Arbeitspapier wird jetzt irgendwann in einem Journal erscheinen. Da gab es tatsächlich eine langfristige Kooperation zwischen einem KI-Anbieter, einer Design-Plattform, also KI-Anbieter war damals IBM, einer Plattform, wo so Designer Entwürfe hochladen können und für Firmen Aufträge abarbeiten können und einer Luxusmarke in der Jinche, Missoni, das ist wirklich High-End-Luxus. Und da ging es letztlich darum, ob ein menschliches Design für ein T-Shirt besser ist als eben ein KI-generiertes. Und das KI-generierte war bei denen aber nicht hundertprozentig KI-generiert, sondern sie haben im Prinzip über eine KI sozusagen ein Briefing generieren lassen und das Briefing wurde dann vom Produktdesigner umgesetzt. Und sie haben dann erstmal sozusagen ganz viele Vorschläge gesammelt von menschlichen Designern, haben die bewerten lassen, welche gut und welche schlecht sind. Das haben sie als Trainingsdaten genommen für die Marke. Und dann haben sie im Prinzip eben die besten Designs aus der menschlichen mit den neu kreierten, also KI plus Mensch generierten KIs verglichen. Jugendlichen. Das haben sie in Studien gemacht, also wo sie Leute gefragt haben, welches gefällt dir besser oder wie gefällt dir das? Gleichzeitig haben sie zum Beispiel Masterstudierende im Fashion-Bereich gefragt, welche passt besser zur Marke? Und da kam immer raus, die KI-Designs sind besser, passen auch besser zur Marke als das, was menschliche Designer gemacht haben. Und dann am Schluss haben sie sogar eine Feldstudie gemacht, wo sie diese 4 T-Shirts, 2 KI und 2 menschlich produziert haben, für viel Geld, also für denselben Preis ins Regal gestellt haben, in ein paar Shops von ihrer Marke und dann beobachtet haben, wie die Verkaufszahlen waren. Und am Schluss, sie haben nicht die absoluten Zahlen genannt, aber die Marktanteile waren ungefähr 70% für die KI-Lösung und 30% für die menschlich kreierten. Und das ist ja schon Luxusmarke, High-End-Design, Fashion, das ist ja schon ein ziemlich starker Kreativanteil drin.
Auch da die Frage, was ist deine oder eure Vermutung und These dahinter?
Naja, also ich glaube, das Erste ist natürlich dieser Markenfit, und das ist ja durchaus ein wichtiges Kriterium für alles, was wir sozusagen in der Markenführung machen, ist natürlich maschinell einfacher herzustellen, als wenn der kreative Geister, die sich auch ausdrücken wollen.
Interessant.
Ja, also die dann auch sagen, das hat man ja auch, wenn man mit vielen Agenturen zusammenarbeitet. Ja, der eine macht Event, der nächste macht Website, der dritte macht die klassische Werbung und jeder möchte sich ein bisschen verwirklichen und dann ist halt dieser Fit gar nicht so einfach herzustellen. Die Maschine hat da keine Allüren. Ja, die Maschine macht das halt so. Das Zweite ist, es war natürlich eine gut trainierte, ja, also mit speziell trainiertem Material, also wo die dann wirklich gelernt hat, was gut und was schlecht ist und nicht sozusagen aus der Gesamtheit der Bilder genommen hat. Und das Dritte ist natürlich die Leistungsfähigkeit von KI mittlerweile. Ja, also auch durchaus für Bilder. Und dann war natürlich in dem Fall auch so wirklich dieses Idealmodell, in Anführungsstrichen, Kombination zwischen KI und menschlichen Designern. Ja, der ja auch nochmal eine Nuance hatte, wo er dann gesagt hat, okay, ich habe jetzt eine Vorlage, aber ich setze es dann nochmal um, dass es dann auch gedruckt werden kann.
Ja, schon interessant, weil wir auch Markenstrategien, Markenthemen oder den Rahmen von einer Marke auch ganz gerne nutzen, dass wir sagen, das ist dann so die Einzäunung für die Kreativität im positiven Sinne. Und das ist eigentlich genau das, was du eigentlich beschreibst. Ne? Du gibst die Richtlinie, den Rahmen, wie auch immer, so die Orientierungspunkte an und dann kann sich KI da drin sehr schön bewegen, bleibt aber eigentlich auf eine kreative Art und Weise innerhalb dieses Zauns, innerhalb dieses Spielfelds. Während bei dem anderen das Thema, also gerade bei Menschen, dann manchmal Geschmack, persönliche Allüren, persönliche, ja, einfach Vorlieben dann halt immer mit reinkommen. Ne? Das ist, finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
Das ist auch gerade, was wir jetzt auch mit ein paar Partnern untersuchen, wie kann man eigentlich eine KI markenspezifisch steuern. Ja, also nicht, dass man vorgibt, sondern dass man sagt, okay, das ist der Rahmen und dann bewegt sich der Chatbot oder was auch immer in diesem Rahmen, weil das ist ja die große Herausforderung, ja, dass im Augenblick zwar Texte produziert werden, die irgendwie schön klingen, aber nicht wirklich markenspezifisch sind. Und die dürfen aber nicht so sein, dass jeder Text gleich klingt oder jeder Interaktion. Also wie kriegt man sozusagen wie ein Briefing oder wie kriegt man wie eine Art Markenbuch, was man vorher sozusagen als Papier hatte, wie kriegt man das eigentlich an der KI beigebracht, dass sich daran hält sozusagen.
Sehr schön, dann lass uns noch schnell über den Art Infusion oder AI Art Infusion Effekt sprechen. Du musst da aufklären.
Ja, das ist ein Forschungsprojekt, was ich sowieso schon länger mache. Also Art Infusion Effekt an sich ist die Idee, dass wenn man Kunst in Marketing integriert, also zum Beispiel in Verpackungsdesign, in Anzeigen, wie auch immer, es immer zu einer positiven Aufwertung der Marke und des Produktes führt. Automatisch, also ohne dass, also wenn der Konsument erkennt, dass es Kunst ist, kann es auch sein, dass der Konsument sagt, das ist hässliche Kunst, also gefällt mir nicht. Trotzdem führt es zu einer Aufwertung des Produktes, weil Kunst sowas wie einzigartig, Originalität, Unikat, Kreativität hat und das wird dann übertragen auf die Marke. Das ist ein Effekt, der vor einigen Jahren entdeckt wurde. Es wurde am Anfang sehr stark mit so Masterpieces gemacht, also irgendwie so ein Rembrandt oder ein Van Gogh oder so, also Bilder, die man auch kennt im Verpackungsdesign oder auf Werbeanzeigen. Zeigen. Wir haben es dann auch vor einigen Jahren zum Beispiel auch mal mit Street Art gemacht, weil es ja nochmal eine andere Kunstgattung ist, die vielleicht nicht diesen Luxuseffekt hat, aber funktioniert auch. Und jetzt ist ja in den letzten Jahren im Kunstbereich sogar noch vor der eigentlichen Welle, die wir im Marketing haben, diskutiert worden, kann man nicht mit KI auch Kunstwerke generieren. Und das funktioniert ja auch mittlerweile ganz gut. Da gibt es ja auch Auktionsergebnisse, die viele Millionen für KI-generierte Kunstwerke geschafft haben. Und jetzt ist die Frage gewesen, kann man eigentlich, wenn man die Kunstwerke mit KI generiert und dann eben auf Verpackungen zum Beispiel transportiert, kann man denselben Effekt erzeugen. Und das habe ich gerade auf einer Konferenz gezeigt. Die Ergebnisse sind auch noch ganz taufrisch. Und das Erste, was wir gezeigt haben, ist tatsächlich, dass KI-Kunst auch als Kunst wahrgenommen wird. Dass der Konsument in der Regel es nicht differenzieren kann. Also er kann nicht zwischen, wir haben das dann so gemacht, dass wir klassische menschliche Bilder genommen haben, diese menschlichen Bilder ausgelesen haben in der KI, daraus einen Textprompt hatten und diesen Textprompt dann zu einem Bild wieder zusammengesetzt haben, also in eine Text-zu-Bild-Software geschmissen haben. Und dann haben wir diese Bilder verglichen und haben gesagt, okay, bewerte mal bitte das Bild vom Menschen. Also wir haben nicht gesagt vom Menschen, sondern bewerte das mal. Ist das für dich ein Kunstwerk? Ist das originell? Ist das Lied? Magst du das? Und gleichzeitig ist eben, glaubst du, wer war der Creator von diesem Bild? Und dasselbe haben wir dann eben für dasselbe Motiv mehr oder weniger, von mir aus ein Stillleben oder eine Landschaft, eben auch für das KI-Bild gemacht. Und das haben wir über 5 verschiedene Kunststile gemacht, also ganz historische Edo-Kunst aus Japan bis eben irgendwie Pop-Art und Street-Art. Und in der zweiten Studie haben wir dann das eben gemacht, dass wir das eben auch auf Verpackungen gemacht haben. Und da zeigt sich 2 Effekte. Der erste Effekt, ja, funktioniert genauso. Das heißt also, es wird als Kunst wahrgenommen und es führt dann auch dazu, dass das Produkt besser beurteilt wird, im Vergleich zum Beispiel zu einer blanken Verpackung oder einer Verpackung, wo nur ein Foto drauf ist. Und das zweite ist, dass aber, wenn die Menschen vermuten, dass es KI generiert ist, egal ob das jetzt ein menschliches Bild oder ein KI-Bild ist, es zu einer Abwertung führt. Mhm. Ja, also wir haben dann auch gefragt, was glaubst du denn, wer es gemacht hat, und haben dann eben die Extrempunkte angeschaut. Auch bei menschlichen Bildern gibt es ja einige, die sagen, es ist KI generiert, und das führt zu einer automatischen Abwertung dieses Art Infusion-Effekts. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das im Prinzip in der dritten Studie zu machen, wo wir es explizit kommunizieren, also offenlegen und gucken eben an, welchen Effekt das hat. Aber wir gehen davon aus, dass es genau denselben Effekt hat. Also es führt zu einem Effekt, also einem positiven Effekt, aber wenn eben KI generiert draufsteht, es zu einer schlechteren Bewertung führt.
Sehr gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Aber jetzt würde ich gerne noch eine, ich sag mal, These von dir haben. Und ich glaube, das wurde wahrscheinlich auch schon 100-mal gefragt, weil das ist ja die Klassikerfrage. Wo wird uns das Thema KI in der Markenführung noch hinführen? Was ist da so deine Zukunftsaussicht?
Ja, also ich glaube, das muss man unterschiedlich sehen. Also ich komme ja von einer Hochschule, deshalb die erste Aussage, wir müssen unsere Hochschullehre komplett revolutionieren. Ja, thematisch, Prüfungsform technisch, kritisches Denken muss viel wichtiger werden. Man braucht auch viel mehr, wir nennen es Domänenwissen, man muss auch viel mehr Designwissen haben, um zum Beispiel eine Design-KI zu bedienen und zu beurteilen. Das müssen wir nicht mehr alle können, aber die es machen, müssen richtig gut sein.
Okay.
So, das ist eine. Wir müssen auch über Arbeitsfelder nachdenken. Also was wird denn mit jungen Marketingstudierenden, was werden die für Jobs haben? Der Social-Media-Manager wird es nicht mehr sein. So, und das ist ja das, wo viele anfangen. Ja, sagen, wir machen jetzt Content-Creation oder machen, ich bin Social-Media-Managerin. Das sind Jobs, die kaum noch gebraucht werden in Zukunft, ist meine Aussage. So, das zweite ist, wir müssen in den Unternehmen es hinbekommen, dass es eben von dieser Spielecke wegkommt zu Use Cases. Und da gibt es eben die ersten Ansätze, und das ist immer so, es gibt immer so einen Hype und dann gibt es so eine Ernüchterung und dann lernt man tatsächlich, ach, für 5 Aufgaben ist besonders geeignet, für 3 funktioniert es halt nicht.
Ja.
Also diese differenzierte Betrachtungsweise muss da sein. Das dritte ist natürlich, wir werden eine wahnsinnige Regelungswut sehen. Also der EU AI Act ist ja schon angekündigt, da steht zum Beispiel Transparenz drin, aber keiner weiß, wie die ausgeführt werden soll. Ich habe heute jetzt gerade auf der Zugfahrt gelesen, LinkedIn hat jetzt auch eine KI-Kennzeichnung eingeführt. Also das heißt, sie schätzen, ob das Bild KI generiert ist, können aber im Augenblick, glaube ich, nur Adobe, Firefly und noch eine zweite irgendwie erkennen. Also ist dann auch die Frage, was sie überhaupt dann erkennen. Also da gibt es Ansätze zu, das wird aber zu einer Regelungswut führen und die Frage ist, ob der Konsument oder der Nutzer damit überhaupt umgehen kann, wenn dann noch mehr Kennzeichnung draufkommt und interessiert ihn das überhaupt bei vielen Informationen. Also das wird eine spannende Frage sein und es wird, glaube ich, tatsächlich zu einer wahnsinnigen Veränderung unserer tatsächlichen Markenarbeit werden. Vor 50 Jahren wurden auch noch irgendwie Texte gesetzt. Also dann ist irgendwann der Computer gekommen und dann ist irgendwie Photoshop gekommen, das hat die Bearbeitung von Bildern komplett verändert und damit auch das Arbeitsfeld, was Marketing-Leute machen. Und das wird genauso sein, dass KI tatsächlich die tägliche Markenarbeit total verändern wird.
Kannst du das noch ein bisschen elaborieren? Was sagst du so, wenn du jetzt eine harte These raushaust, inwiefern verändert das unsere Marke?
Ja, ich glaube, das, was wir im Augenblick schon als so agiles Mindset sehen, also dass wir eigentlich fordern, dass man viel stärker auch so dieses Trial and Error macht, das wird in Zukunft ganz einfach sein, weil ich nicht mehr irgendwie etwas entwickle und dann auf Marktforschung warten muss, sondern das kann ich so machen. Ja, das funktioniert. Ich kann das sozusagen in der KI reinschmeißen und kriege dann aus 3 Entwürfen Ideen und Zahlen, welches die bessere Version ist. Also das heißt, dieses Schnelle auch in Workshops, ja, dass ich im Prinzip sage, okay, ich muss jetzt nicht mehr warten, bis mir jemand einen Prototyp baut, sondern dass es im Prinzip sofort sichtbar wird und ausprobierbar wird. Eine Webseite oder ein Chatbot oder ein Produkt oder so. Das ist ein riesen, riesen Vorteil und riesen Change, ja, weil es im Prinzip viel, viel schneller sein wird. Das ist, glaube ich, so die eine, dieses Agile wird tatsächlich möglich, ja, weil früher war es ja so, ja, agil, aber trotzdem haben wir dann gewartet, bis die Marktforschungsergebnisse kamen. Das ist heute eben klar, am Schluss vielleicht macht man immer noch Marktforschung und vielleicht muss man auch diese KI-Marktforschungstools dann immer mal wieder trainieren, weil sich Lebensstile verändern und so weiter. Aber ich kann sozusagen on the fly, ich kann irgendwas kreieren und bewerten lassen, ob das eben aus Aufmerksamkeitsgründen oder aus Imagegründen positiv oder negativ bewertet wird. Und das geht halt super schnell.
Ja.
So, die große Herausforderung ist im Augenblick tatsächlich, die KIs markenkonsistent und markenspezifisch zu gestalten. Und das ist erstens ist technisch eine Herausforderung und das zweite ist auch die Frage, jeder kann plötzlich durch KI irgendwas zum Beispiel Visuelles kreieren oder Musik kreieren. Und das macht auch jeder. Ja, also früher hatten wir ja auch so, dem Chef oder der Chefin hat das Logo gefallen, weil es irgendwie die Farbe ihm gefiel und deshalb wurde das dann genommen. Und so ähnlich haben wir es jetzt. Jeder bastelt wieder seine eigene Superpräsentation, ja, wo irgendeine Animation drin ist, weil er gerade mit KI ein schönes Bild gemacht hat. Also diese Konsistenz wird noch schwieriger in den Griff zu bekommen, sowohl technisch als auch der Mensch, der im Prinzip durch dieses Hilfsmittel unendlich schnell was produzieren kann.
Mhm. Absolut nachvollziehbar, aber da haben wir noch ein bisschen was zu tun und vor allem zu diskutieren. Wir sehen uns wahrscheinlich so knapp in einem halben Jahr wieder, digital oder wieder persönlich, freue ich mich schon drauf, wenn wir die Silvesterfolge machen. Und da sind wir schon gespannt, wie es sich mit Brückenbau weiterentwickelt hat, wo wir dann beim Thema KI stehen werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst und ja, freue mich auf die nächste Folge.
Ja, Colin, vielen Dank für die Einladung und eine wunderbare Sommerzeit an alle.
Dankeschön. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald. Ciao.